Dankeschön.
Ja, und dir auch danke, dass du das alles mit uns geteilt hast. Du warst jetzt so präsent hier in Tübingen, muss ich sagen, auf so vielen Plakaten. Jetzt muss ich doch mal fragen, was hast du gefeiert, was habt ihr gefeiert, als du vor Freude da also gestrahlt hast, wie auf dem Plakat? Was habt ihr da gefeiert?
Wir haben gespielt zusammen. Also ich habe das als Kind so gerne gespielt und das und die Kinder fanden das so lustig, dass ich das immer noch kannte.
Die Erwachsene, ja.
Die Erwachsene. Und ja, das war das, dass wir so Freude hatten.
Wie schön, ja. Ja, dein Film ist ja was ganz Besonderes für uns, also jetzt vom Filmfest, von Terre des Femmes, da wir oft schon Filme über FGM gezeigt haben, aber sehr selten wurden über die gesundheitlichen Probleme hinaus auch die psychischen Folgen, besonders im Verhältnis zu den nächsten Familienangehörigen, zur Mutter behandelt. Wann und wie hast du denn entdeckt, wie enorm wichtig das ist und welche Folgen das für das Leben der beschnittenen Frauen hat, für ihr Urvertrauen und für ihre Fähigkeit auch zu lieben?
In meinem Leben hat mir das die ganze Zeit wieder gespiegelt. Also ich hatte ja total... Sorry. Also mein Leben hat mir ja die ganze Zeit das wieder gespiegelt. Ich hatte kein Vertrauen mehr zu niemandem gehabt. Gefühlt, also nicht gefühlt, ich weiß es, bis ich 25 Jahre alt wurde, habe ich mit niemandem gesprochen. Ich habe weder, also nur die nötigsten Dinge habe ich mit meiner Familie besprochen, sonst habe ich mich total zurückgezogen und habe mich einfach nicht verstanden gefühlt von niemandem. Und als ich angefangen habe, mich zu therapieren und mir bewusst wurde, dass die Genitalverstümmelung mich so traumatisiert hat, war das die Erlösung für mich. Ich konnte mich endlich verstehen und wollte mehr über meine Vergangenheit herausfinden und meine Beschneiderin konfrontieren. Und auch den Frieden wieder im Innen spüren. Und für mich war es klar, wenn ich meine innere Welt verändere, wird sich auch das Äußere verändern. Und diese Arbeit, der Film Aktivismus, erfüllt mich mit so Freude, weil ich habe mir gesagt, es kann doch nicht sein, dass ich die Beschneidung erlebt habe und nichts dafür mache. Und das gibt mir so viel Kraft und es erfüllt mich richtig von innen. Ich weiß gar nicht, ob du das gefragt hast, aber...
Das ist wichtig, dass du...
Glaubst du denn, dass in Äthiopien jetzt dieses Verständnis für diese Schäden, gerade auch im Verhältnis von Mutter und Tochter, durch FGM, dass das jetzt am Wachsen ist? Und was denkst du, ist denn der erfolgreichste Ansatz, um diese Traditionen und Denkweisen zu überwinden?
Ich denke, wir müssen viel Aufklärungsarbeit machen. Aufklärung, Aufklärung, Aufklärung. Ich denke nicht, dass es schnell vorbeigehen wird. Aber wenn wir die Menschen auf Augenhöhe begegnen und sie nicht belehren wollen, sondern sie in diesem Schmerz zurückführen und ihnen dann fragen, war es richtig, wo sie dich beschnitten haben? Ich glaube, da können wir ein Bewusstsein schaffen oder das Bewusstsein erweitern. Das möchte ich auf jeden Fall mit meiner Stiftung machen, mit Bildung. Bildung ist extrem wichtig, dass die Mädchen ausgebildet werden. Und meine Hoffnung ist an jüngere Generationen. Also ich setze voll und ganz dort an.
Das war auch dein Gefühl, als du wieder in deine Schule gingst?
Exakt, ja. Mhm. Da habe ich ihnen nachher gesagt, ihr sind die zukünftigen Mütter. Mhm. Weil ja, die Eltern, meine Großmutter hatte zwar schon mich verstanden, als ich gesagt habe, ja, wie es mich ja traumatisiert hat, aber es gab auch viele Frauen, die dagegen waren, die fest daran glauben.
Mhm. Ja, es ist schwierig, aus den Bahnen ganz rauszukommen. Ja. Was sind denn deine größten Erfolge, würdest du sagen, als Aktivistin?
Meine Stiftung ist erst seit 21. Dezember 2022 gegründet und jetzt legen wir voll los.
Ende 2023 kann ich das mit euch teilen. Was meine größten Erfolge sind.
Da musst du sagen, wo man dich im Internet, Facebook oder was auch immer findet, dass du darüber berichtest.
Ja, also auf Instagram @SarahAduse kann man mich finden. Und ich habe auch auf Instagram Sarah Aduse Foundation Account gemacht. Aber unter www.SarahAduse Foundation ab April gehen wir online. Und dann könnt ihr über alle meine Projekte lesen und euch informieren.
Ja, ich wollte jetzt auch nochmal Gelegenheit geben, wenn es hier Fragen oder Kommentare gibt auch. Ich bin ja so erfreut, dass das so leicht fällt, mit dir zu reden, weil es ist ja so ein tabuisiertes Thema und du machst es einem ja leicht, darüber zu reden, also auch in deiner Kultur, aber ich glaube auch hier mit dem Publikum, also wenn es jetzt hier Fragen oder Kommentare auch gibt, willkommen.
Traut euch ruhig.
Da hinten haben wir schon eine.
Ich würde gerne mal wissen, wie die Rolle des Vaters war. Der hat sich ja genauso auch alleine gelassen.
Das Ding ist, als meine Mutter mich zu unserer als meine Mutter uns nach unserer Großmutter gebracht hat, war nur meine Mutter dabei. Mein Vater war in der Hauptstadt Addis Ababa. Und als Kind, als sie einen Tag auf den anderen einfach weggegangen ist, habe ich für mich geschlussfolgert, aha, meine Mutter lässt mich hier, weil sie mich hasst. Und das war meine Überzeugung, das war die Geschichte, die ich mir selbst erzählt habe. Und als ich angefangen habe zu reflektieren und meine Mutter gefragt habe, hey, hast du mich dort verlassen, weil du mich gehasst hast oder warum? Ihre Sicht war ganz eine andere. Das war einfach meine Interpretation, wo ich als Kind geschlussfolgert habe. Darum war mein Vater immer der Held und meine Mutter die Böse. Und das hat mir auch im Nachhinein sehr leid getan, dass ich meine Mutter so schlecht behandelt habe.
Hast du auch mit Männern über das Thema geredet? Ob die das richtig ist? Weil es schien ja auch ein Thema zu sein, dass die Frauen gesagt haben, die Männer wollen niemanden heiraten.
Ich habe auch mit älteren Männern darüber geredet, die wollten nicht mit mir das Interview machen. Aber die jüngeren Männer, die haben mir klar gesagt, Sarah, wir wollen nicht eine Frau, die beschnitten ist. Bitte, bitte, sag die Frauen, dass sie aufhören sollen. Wir wollen das nicht, aber ja, es wird von Frauen entschieden, nicht mehr von den Männern. Es war früher so, ja, aber heute ist es nicht mehr so.
Hier ist noch eine Frage. Also die Frage nochmal, falls es hinten nicht angekommen ist, was jetzt der Menschenrechtsaktivist, der zu sehen war im Film, was die da in seinem Verein machen?
Die gehen in Schulen aufklären, die sind vor Ort, wenn Frauen Fragen haben, dass sie zu ihnen gehen oder wenn sie medizinische Unterstützung brauchen etc. Und mit Josef arbeite ich auch, mit meiner Stiftung.
Schön. Das war hier noch eine Frage? Nochmal ganz hinten die Frage, wie sie auf die Idee gekommen ist, dann ihre Geschichte begleiten zu lassen in diesem Dokumentarfilm?
Eine sehr gute Frage und eine lange Geschichte. Steht alles in meinem Buch. Ich bin mit meiner Freundin, als ich 25 wurde, habe ich die Aybüke kennengelernt. Und die Aybüke war tatsächlich die, die mich das erste Mal gefragt hat, hey, was hast du eigentlich als Kind erlebt? Und ich so, ja, Genitalverstümmelung. Und dann sie so, hey, stopp, was? Genitalverstümmelung? Und ich so, ja, aber ich denke kaum nach, ich denke gar nicht daran, ich denke nicht, dass es irgendetwas mit mir gemacht hat. Und sie, nein, Sarah, ich glaube, das hat dich traumatisiert. Und ich habe noch gelacht. Ich so, ja, genau. Und dann hat sie mich an einem Seminar genommen, Persönlichkeitsentwicklungsseminar von Christian Bischoff. Er ist eigentlich ein Deutsche. Und dort hat er angefangen zu erzählen, dass wir Glaubenssätze haben, so eine Art wie Glaubenssätze, wo wir als Kind, dass wir 95% unbewusst sind und nur 5% bewusst sind. Und das um 95%, was im Unterbewussten ist, sind unsere Glaubenssätze. Das heißt, ich bin nicht gut genug oder ich bin es nicht wert, geliebt zu werden, etc. etc. Weißt du, was Glaubenssätze sind? Mhm. Und dort habe ich mich das erste Mal verstanden gefühlt, weil er mich abholen konnte. Als ich früher mit Psychologen, Therapeuten gesprochen habe, die haben mir nie so etwas gesagt, dass es wie Glaubenssätze gibt. Im Gegenteil, die haben mir Antidepressiva gegeben, sie haben mir gesagt, ich habe Borderline, ich habe das und ich habe mich nicht abgeholt und verstanden gefühlt. Und in diesem Seminar, als er erzählte, hey, du kannst deine Glaubenssätze ändern, ich so, aha, okay, erzähl mir mehr. So habe ich angefangen, mich über meine Psyche zu informieren, was die Genitalverstümmelung mit mir gemacht hat und. Und so hat meine persönliche, spirituelle Reise angefangen. Das Wissen, das Seminar hat schon gereicht. Und dort habe ich tatsächlich das erste Mal das Tabu gebrochen. Vor 800 Menschen habe ich das erste Mal über meine Geschichte geredet. Und meine Eltern haben mir erzählt und meine Großmutter, wenn du über die Beschneidung sprichst, wirst du von deinen Mitmenschen verstoßen. Red nie darüber. Und in diesem Seminar, als ich das erste Mal das Tabu gebrochen habe, gleich bin ich fertig, das Tabu gebrochen habe, hey, die Seminarleiterin kam und hat alle Frauen zu mir geholt und alle Männer waren im Background, haben wie den Raum gehalten. Vielleicht versteht ihr da, liebe Männer, was ich meine. Also wir Frauen haben uns in unserer Verletzlichkeit gezeigt und alle Frauen haben mir so liebevolle Blicke und Wertschätzung gegeben in diesem Moment und das ganz tief in meinem Bewusstsein angekommen ist, hey, wenn ich mich verletzlich zeige, kann ich mich mit meinen Mitmenschen verbinden. Und das war dann für mich das Go, hey, brich das Tabu und go for it. Ja. So,
das ist Geschichte. Ja.
Erst mit 25 Jahren hast du diese Verbindung hergestellt zwischen Trauma und deiner, ja, Traurigkeit. Erst mit 25 Jahren?
Erst mit 25 Jahren. Mit 7 Jahren nach der Beschneidung bin ich ja in meinem kleinen Zimmer erwacht und dachte mir, oh mein Gott, entweder werde ich jetzt völlig verrückt oder ich verdränge das für immer. Und ich habe mich in diesem Moment fürs Verdrängen entschieden. Danke auch.
Fand ich hoffnungserweckend, dass du von der Operation erzählt hast. Und gibt es die auch in Äthiopien, wird sie vorgenommen und wer finanziert sie? Gibt es nur in der Schweiz oder dass die Frauen sich auch möglicherweise wirklich wieder helfen lassen können?
In Äthiopien gibt es diese Art von Operationen nicht. Tatsächlich gibt es in Berlin eine Art von Operation, die ich auch nicht gekannt habe, dass man Klitoris rausziehen kann. Also Klitoris ist ja ein inneres Organ und die kann man rausziehen. Was ich gemacht habe, ist, ich habe einfach die Narbe aufgemacht. Es war zusammengewachsen. Und unser Ziel mit meiner Stiftung ist es auch, dieses medizinische Wissen nach Äthiopien zu bringen, um Ärzte, Hebammen, alle Pflegepersonal auszubilden. Und wir wollen auch ein Center aufmachen. Ich bin ja da schon alles, meine Projekte am... Es muss jetzt stattfinden. Jetzt muss ich es machen, wenn ich es erzähle. ja, wir wollen für Frauen ein Center aufmachen, dass sie überall begleitet werden. Von Operation bis Betreuung bis Therapie. Und dass wir sie vorbereiten, dass sie ihres Leben an die Hand nehmen. Ja, genau.
Ich habe eine Frage, wie sehr spielt Religion eine Rolle in dieser Tradition? Weil mich hat es sehr überrascht, dass die orthodoxe Kirche diesen Raum aufrat, Christen auch diesen Raum aufrat. Und ist das dann, also ist das überhaupt etwas Religiöses, weil im Film sagst du ja, es kommt aus Ägypten und so weiter. Also ist das einfach nur eine quasi Gesellschaft, die Tradition hat, gar nicht so sehr mit Religion an sich zu tun?
Frauen wurden sogar in den USA und London beschnitten früher. Weißt du darüber? Also
bis in die 50er Jahre.
Genau, die wurden beschnitten, weil die weibliche Sexualität als bedrohlich angesehen wurde. Und wann es angefangen hat, niemand kann es sagen. Ich habe überall gelesen, hier ägyptische Zeiten, in England wurden beschnitten, in 50er Jahren wurden geschnitten. Also man kann es wirklich nicht genau sagen, wann es angefangen hat. Kannst du es?
Ich würde mal vermuten, dass es in den Zeiten angefangen hat, als das Patriarchat entstanden ist. Anders kann ich es mir nicht vorstellen. Ja. Und dann halt gemeinerweise eine so schlimme Tradition in die Hände der Frauen übergeben wurde. Also dass sie dann auch eigentlich die Täterin wurden, das finde ich jetzt persönlich ganz perfide, ganz schlimm. Aber ja, also man kann jetzt auch nicht sagen, das Geschlecht bestimmt, ob man jetzt Opfer oder Täter ist, sondern diese Traditionen, die sind in einer Gesellschaft verwurzelt und dann werden die Menschen dazu gebracht, diese Tradition weiterzuführen.
Und ganz ehrlich, wirklich Leute, ganz ehrlich, wenn ich in Äthiopien gelebt hätte und dort aufgewachsen wäre, wahrscheinlich hätte ich die Beschneidung auch gut gefunden. Wirklich. Ich meine, auch hier, ihr habt auch hier ja in Deutschland Kulturen und Sitten und da, was ihr betreut. Und ihr hinterfragt das nicht. Es wird ihnen von klein auf beigebracht, hey, die Beschneidung ist etwas Gutes. Du bist erst dann heiratswürdig, du bist erst dann eine richtige Frau. Und dann wirst du noch von der Gesellschaft gefeiert. Darfst nicht deine Wahrheit sprechen, darfst nicht vermuten oder denken, oh, könnte das falsch gewesen sein? Ja, Aufklärung, Aufklärung, Bildung, das ist das, was die Menschen brauchen und ja, nicht Verurteilung. Und das war ja auch für mich schwer, meine Emotionen, meine Wut auf die Seite zu legen und das Ganze neutral zu betrachten. Und ich wusste auch, wenn ich jetzt auf die Menschen losgehe, machen sie sofort zu. Ich habe gar keinen Zugang zu ihnen. Und das war dann meine Lösung, dass ich gesagt habe, ich gehe das Ganze mit Frieden an.
Ja. Und ich meine, in Bezug auf die Frage von Religionen ist unsere Beobachtung eigentlich immer, dass es also viele Ursprünge gibt, oft eben ja in Stammestradition oder so, und dass dann Religionen diese Tradition unterstützen können oder eventuell auch nicht. Und deswegen, man kann auch immer Religionsausüber finden, die dann sich auch dagegen stellen. Es gibt es auch bei Genitalverstümmelung. Aber ja, in vielen Fällen unterstützen dann auch Religionen sowas, aber nicht unbedingt. Also es ist nicht der Ursprung von dieser Art von Tradition.
Genau. Und deswegen war es mir auch wichtig zu zeigen, hey, es sind nicht nur die Muslimen, die das machen, weil es wird ja schnell gesagt, oh, die Muslimen wieder, nein.
Das habe ich gefragt. Super.
Ja.
Ja.
Ja, und ich muss vielleicht nochmal eine Bemerkung auch, wir haben auch darüber schon gesprochen und ich habe oft ein Beispiel angeführt, damit die Leute hier nachvollziehen können, was es heißt, dass man so eine Art von grausamer Tradition damit aufwächst und es als selbstverständlich findet und wir hier sagen, wie kann man das nur selbstverständlich finden, wie kann man das nur normal finden. Ich habe so einen Parallelfall dann immer zitiert, nämlich hier in Deutschland, was für uns zum Teil eben schlimme Menschenrechtsverletzungen sind, die wir als normal gefunden haben zumindest und manche auch immer noch finden, die in vielen Jahrzehnten Normalität waren, das ist der Umgang mit Neugeborenen. Also Zeiten, wo eben die Neugeborenen auf jeden Fall in ein anderes Zimmer gelegt wurden, nicht in der Nähe waren, nicht getröstet wurden, nicht schneller als 4 Stunden die Brust gegeben wurde. Wenn es dann geschrien hat vor Hunger, durfte es nicht aufgenommen werden. Und das hatte auch im Faschismus eine große Entwicklung gehabt, diese Art von schwarzer Pädagoge, brauner Pädagogik. Und das sollte uns auch nochmal die Möglichkeit geben zu sagen, also man muss dann wirklich so mit einer ganz großen, mit der eigenen Tradition, mit der eigenen Vergangenheit abrechnen, um verstehen zu können, wie das auch in anderen Kulturen ist. Ich habe immer gesagt, eine afrikanische Frau würde wahrscheinlich sofort eine Kampagne machen für die Neugeborenen in Deutschland, wenn sie mal hören würden, wie eben mit denen umgegangen wurde. Ja.
Ja. Also unsere Kindheit ist wirklich der Nährboden für alle Probleme, die wir heute haben oder wie wir die Welt wahrnehmen. Und ja, das Kind in dir hat mir geholfen, das Buch. Kennt ihr das? Von Stefanie Stahl? Ah.
Noch eine Frage.
Denkst du, deine Schwestern wären auch beschnitten, wenn ihr nicht in die Schweiz gezogen
wärt? Sie hat gefragt, ob meine Schwestern auch beschnitten worden wären. Wenn wir nicht in die Schweiz gezogen wären, nein. Also meine Großmutter hat ja die Entscheidung getroffen, meine Mutter wollte das gar nicht. Deswegen, na.
Ich möchte eigentlich noch was sagen, was mich sehr beeindruckt hat. Und zwar deine Aussage, dass du mit deinem Opfersein abgeschlossen hast. Weil was du gesagt hast mit dem, ich fühle mich ohnmächtig, ich fühle mich nicht lebenswert, das ist was, das vielen Menschen geht, weil sie Opfererfahrungen gemacht haben. Und dann werden sie zornig und dieser Zorn verstärkt das alles noch. Und erst in dem Moment, wo du aufhörst, Opfer zu sein und zornig zu sein auf die anderen Menschen und erkennst, dass wir was gemeinsam haben, nämlich diese Sehnsucht nach Heilsein und
Ganzsein,
ja. In dem Moment kannst du auch was erreichen und für dich und für andere. Und ja. das fand ich als Schlusswort ganz toll von dir.
Absolut. Bei was geht es um Vergebung? Es geht nicht darum, sie sind auch verletzte Kinder. Nein, nein. Beim Vergebung geht es darum, für mich, ich hole mir meine Macht, sprich mein Frieden wieder zurück. Indem ich zornig bin, wütig bin, wem tue ich weh? Mir selbst. Indem ich sage, hey, ich übernehme voll und ganz die Eigenverantwortung für mein Leben und höre auf, Vorwürfe zu machen, sondern ich ändere die Geschichte, die ich mir erzähle und erzähle mir nicht die negative Geschichte, sondern die positive, dass ich das überlebt habe, dass ich mich jetzt stark fühle, dass ich das Tabu gebrochen habe, dass ich den Film, Buch geschrieben habe. Und das ist diese Geschichte, wo ich mir erzähle und nicht das Opfer gewesen zu sein. Und das hilft mir.
Großartig, Sarah. Ich glaube, das ist auch schon ein gutes letztes Wort von Sarah. Ich danke allen, vor allem natürlich ihr, ich danke allen, die gekommen sind, so zahlreich auch. Und herzlichen Dank, dass du zu uns gekommen bist und auch so offen mit uns sich darüber ausgesprochen hast.
Danke für die Einladung.